Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
So the big thing here is that money is God and money wins out all the time.
Do you think the tourism will destroy the island in future?
It's already destroyed.
Without tourism, we are nothing here. Thank you very much for coming here. Yeah?
Dass es Korruption gibt, braucht man, glaube ich, auch nicht diskutieren.
I think that's a very unique culture we have.
Tourism does tend to destroy the culture.
I think there are certain parts that have become run down by tourists.
Too many mopeds, too much westernized, too much traffic.
Es wird immer, immer Flecken auf Bali geben, die Paradies bleiben werden. 100%.
Ich bin jetzt schon schockiert gewesen, als ich das gesehen habe und dachte mir, ja, das ist typisch Social Media, man sieht nur das Schöne.
I would say it, poverty paradise.
Damit herzlich willkommen zu Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Lea Jansky. Heute hört ihr ein Reisefeature über Bali. Entstanden ist diese fünfteilige Sendereihe im Rahmen meiner Masterarbeit am Institut für Medienwissenschaft. Viel Spaß beim ersten Teil der Reihe Paradies Bali, zerstört der Massentourismus die Insel? Kristallklares, türkisfarbenes Meer, endlose weiße Sandstrände, eine lebendige Unterwasserwelt mit Riesenschildkröten, Mantarochen und bunt schillernden Fischen. Kleine bis hohe Wellen, perfekt für Surfer. Orange-rote, knallige Sonnenuntergänge, die das dunkelblaue Meer am Horizont küssen. Fruchtbare Natur mit saftig grünen Reisfeldern, umrahmt von Palmen. Dicht bewachsener Dschungel mit exotischen Pflanzen und wilden Affen. Beeindruckende Wassermassen, die von massiven Wasserfällen hinabstürzen. Kunstvoll gebaute Tempel mit Goldverzierungen. Dampfende Vulkane mit schwarzem Lavageröll. Traumhafte Ausblicke vom hügeligen Gebirge über Bergseen und weite Wälder. Diese vielfältige Natur findet man knapp 12.000 Kilometer Luftlinie entfernt von uns. Der Ort wird oft auch als das letzte Paradies auf Erden bezeichnet. Die Insel der Götter, die Insel der tausend Tempel oder auch die Insel der lächelnden Menschen. Die Rede ist von der kleinen Insel Bali. Aber wo liegt diese paradiesische Insel eigentlich? Bali liegt im Indischen Ozean in der Nähe von Australien. Mit knapp 6000 Quadratkilometern ist die Insel nur 1,5-mal so groß wie Mallorca. Gemeinsam mit über 17.000 anderen kleinen Inseln bildet Bali das viertgrößte Land der Welt, Indonesien. Rund 265 Millionen Indonesier und Indonesierinnen leben auf 6000 dieser 17.000 Inseln verteilt. Auf Bali selbst leben nur über 4 Millionen Menschen. Vor allem die Süd- und Ostküste und eine kleine Stadt im Zentrum Balis sind stark besiedelt. Hier finden sich die perfekten Wellen für Surfer, weiße Traumstrände zum Relaxen, klassische Reisfelder und traditionelle Kultur. Diese paradiesische Vielfalt wissen aber nicht nur die 4 Millionen Balinesen und Balinesinnen zu schätzen. Auch 6 Millionen Touristen aus aller Welt lockte genau dieses Paradies im Jahr 2019 auf die kleine Insel. Der Großteil davon kam aus Australien, dicht gefolgt von China und Europa. Vor allem in den letzten 10 Jahren hat Bali einen enormen Zuwachs an internationalen Reisebegeisterten erhalten. 2011 waren es mit knapp 3 Millionen Touristen noch die Hälfte wie zuletzt im Jahr 2019. Doch durch diesen starken Anstieg der Touristen gerät das paradiesähnliche Image der indonesischen Insel mehr und mehr ins Wackeln. Immer häufiger wird Bali das Bild und der Inbegriff für Massentourismus. Wir kennen alle die schrecklichen Fotos von Müllteppichen in Ozean, von ehemalig weißen Traumstränden übersät mit Müll, von Schildkröten, die in Plastiktüten gefesselt sind und von Fischen, die in Plastikflaschen feststecken. Ein Teil dieser schockierenden Bilder? Alle von Bali. Die Kehrseite der atemberaubenden Natur, die dort Millionen von Touristen erleben wollen. Die Magie und der Glanz der Insel scheinen immer mehr verloren zu gehen. Der Tourismus zerstört die Insel Schritt für Schritt. Wie viel ist also wirklich noch da vom ehemaligen Paradies? Von den weißen Stränden, die man überall auf Instagram sieht? Von den magischen Reisfeldern? Gibt es all das wirklich noch? Oder haben die Millionen von Touristen bereits alles zerstört? Wie lange hält die Insel dem Massentourismus noch stand? Diesen Fragen bin ich selbst nachgegangen. Denn auch mein Freund Hannes und ich waren im August 2022 zwei von den Millionen von Touristen auf Bali. Nach 35 Stunden Reise mit viel Zeit in Flugzeugen, zwei Zwischenstopps und Wartezeiten an verschiedenen Flughäfen landen wir schließlich abends auf Bali. Obwohl es schon 21 Uhr ist, wimmelt der Flughafen nur so vor Reisebegeisterten aus aller Welt, die sich auf ihren Bali-Urlaub freuen. Nach drei weiteren Stunden mit langen Warteschlangen, unzähligen Sicherheitskontrollen, Visa-Beantragung und Corona-Checks steigen wir schließlich in ein Taxi und fahren zu unserem gebuchten Homestay nur 10 Kilometer vom Flughafen entfernt. Die nächsten zwei Tage verbringen wir in der Region Uluwatu und mieten uns direkt einen Motorroller. Motorroller sind das Verkehrsmittel Nummer 1 auf Bali, sowohl für Touristen als auch für die Einheimischen. Das merkt man auch schnell am chaotischen Verkehr. Die Straßen sind voll und alle fahren, wie sie wollen. Regeln gibt es hier nicht wirklich. Geduld, Rücksicht und Gelassenheit sind hier das Mittel zum Zweck. Wir steuern nacheinander die Top-Strände aus verschiedenen Reiseblocks an und genießen es, erst einmal anzukommen. Doch einsame paradiesische Strände finden wir nicht. Ich bin heute am Bingin Beach in Uluwatu auf der Bukit-Halbinsel von Bali. Und das ist hier ein traumhaft schöner Strand, also türkisblaues Wasser, das nach hinten immer dunkelblauer wird. Umgeben von Felsen, die alle grün bewachsen sind mit exotischen Pflanzen und bunte Blüten in allen möglichen Farben tragen. Es hüpfen sogar ab und zu Affen hier umher. Ja, eigentlich wie man sich das Paradies vorstellt oder so einen wirklichen Traumstrand. Das Paradies wird allerdings ein bisschen zerstört durch diese Hotellandschaft, die sich direkt dahinter aufbäumt. Hier reiht sich wirklich ein Hotel neben das nächste. Allerdings muss man sagen, es sind nicht diese klassischen Hotelbauten, also diese Betonbunker, die wir eigentlich aus Europa, irgendwie aus Italien am Strand kennen mit den langen bunten Sonnenschirmreihen davor, sondern es sind sehr schöne Hotels, also ein bisschen exotisch einfach. Sie sind teilweise schön weiß, sind aus Holz, haben Strohdächer. Alle haben Verandas, auf denen Touristen sitzen, Schaukeln hängen. Alles untermalt von schönen, tollen Pflanzen. Es gibt kleine Verschnörkelungen an den Häusern. Also ja, einfach mal was anderes. Es ist nicht so erdrückend wie an den Stränden in Europa teilweise. Und auch am Strand ist aber sehr gut was los. Also kein einsamer, verlassener, paradiesischer Strand, wie man sich ihn vorstellt, sondern schon gut mit Touristen überfüllt. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich hier den einen oder anderen Tourist oder die eine oder andere Touristin finde, die mir ein paar Fragen beantwortet.
Why have you chosen Bali for holiday?
There is the right balance. Hier gibt es das richtige Gleichgewicht zwischen Kultur und Sehenswürdigkeiten. Gute Panoramen, gute Aussichten, aber natürlich auch etwas Geschichtliches und wirklich Religiöses zu entdecken. Das ist der Grund.
Ich war viel in Asien unterwegs und Bali ist toll zum Surfen und hat wirklich gute Strände.
Die Strände sind toll und das Leben in den Hostels ist super und alles ist irgendwie großartig.
Wir haben uns für Bali entschieden, weil es Spaß bedeutet und nicht so viel kostet.
Und es ist anders. Da, wo wir herkommen, fahren alle immer an denselben Ort. Sie fahren nach Hawaii und wir wollten mal woanders hin. Also sind wir nach Bali gefahren. Es ist viel erschwinglicher. Hawaii ist sehr teuer.
Das vielfältig ist, also du hast Strand, aber du hast auch Berge und du hast auch viel Natur. Immer noch viel Grün, obwohl der Tourismus natürlich ganz krass hier angekommen ist.
Eigentlich wollten wir weit weg und wir wollten wohin, wo es warm ist. Eigentlich wollten wir ursprünglich nach Thailand, aber da ist Regenzeit gerade, deswegen irgendwie dann Bali.
Trockenzeit, Vielfältigkeit, Surfen, Strände, Kultur, Natur. Die Palette an Anreizpunkten für eine Reise nach Bali ist breit. Wie man vielleicht an den Stimmen meiner InterviewpartnerInnen gehört hat, vor allem junge Leute lockt die kleine indonesische Insel an. Meistens reisen sie mit ihrem Rucksack von Ort zu Ort und erkunden die einzelnen Sehenswürdigkeiten der Insel. Ein weiterer Pluspunkt? Bali ist zudem ein sehr sicheres Reiseziel. Es herrscht wenig Kriminalität, was ebenfalls viele zu schätzen wissen und sich daher auch trauen, allein zu reisen. Hinzu kommt das einfache Reisen von A nach B. Die Wege zwischen den Top-Sightseeing-Spots sind nie weit und sind mit dem Motorroller oder mit einem Taxi machbar. Einen Motorroller kann man teilweise schon für nur 5 bis 10 Euro pro Tag mieten. Und selbst wenn man sich das Rollerfahren nicht zutraut, kommt man auch mit einem Taxi oder sogar einem Privatfahrer billig von Ort zu Ort. Der niedrige Preis reizt ebenfalls sehr viele Reisende auf Bali. Zwar ist dies für viele nicht der Hauptreisegrund, aber trotzdem genießen viele Reisende, dass alles billiger ist als bei ihnen in der Heimat. So auch Roberta aus Italien. Die niedrigen Preise.
Das war kein entscheidender Grund. Aber ich denke, dass man so mehr Aktivitäten in einem einzigen Urlaub machen kann. Wir haben zum Beispiel 14 Tage Urlaub gemacht und in diesen 14 Tagen sind wir geflogen, hatten viele Transfers und haben viele Aktivitäten gebucht und auch viele Reiseführer bezahlt.
Man kann einfach mehr erleben, wenn alles billig ist. Man kann sich auch mal ausgefalleneres Essen, ein mehrgängiges Menü oder ein nobleres Hotel mit Pool leisten, was an anderen Orten der Welt nie bezahlbar wäre. Doch was uns auf Bali billig erscheint, ist im Vergleich zum Rest von Indonesien eigentlich schon wahnsinnig teuer, erklärt Christina Schott. Sie ist Journalistin bei Weltreporter und hat 20 Jahre in Südostasien und auch in Indonesien gelebt. Auf Bali hat sie ebenfalls viele Recherchen durchgeführt und kennt die kleine Insel schon seit langem. Christina Schott hat braune, kurzgeschnittene, lockige Haare und trägt eine braune Brille mit rechteckigen Gläsern. Ich unterhalte mich mit ihr online über Zoom.
Bali ist komplett ausgerichtet auf die ausländischen Bedürfnisse. Aber mit dem Standard, der deutlich höher ist als in vielen anderen Orten, steigen natürlich auch die Ansprüche der Einheimischen und sie vergleichen sich damit und erwarten dementsprechend andere Bezahlung. Also es ist alles viel, viel teurer auf Bali.
Doch warum reisen dann alle Touristen nur nach Bali, wenn es an anderen Orten sogar billiger wäre? Ist der Rest der 6000 belebten Inseln von Indonesien weniger schön? Weniger kulturell? Hat weniger Traumstrände? Ich höre mich bei den Einheimischen während meiner Reise um und die Antworten sind sehr einstimmig. Nur wenige Tage nach meinem Besuch am Bingin Beach in Uluwatu treffe ich Oka. Einen Nachnamen hat er nicht. Die Namensgebung auf Bali erfolgt nach einem alten Kastensystem. So gibt es insgesamt 4 Namen, nach denen die Kinder der Reihe nach benannt werden. Nach dem 4. Kind geht die Reihenfolge wieder von vorne los. Oftmals geben die Eltern ihren Kindern noch Kosenamen oder die BalinesInnen suchen sich im Laufe ihres Lebens selbst einen aus. Oka ist somit lediglich der Spitzname, für den er sich entschieden hat. Er sitzt bei einem Feierabendbier mit einem australischen Kollegen am Strand in Kuta und genießt die letzten Sonnenstrahlen des Tages. Oka ist hier Surflehrer. Der Balinese ist ca. 30 Jahre alt, trägt eine schwarz getönte sportliche Sonnenbrille, braune Badeshorts und ein hellblaues Neoprenshirt, auf dem ein weißes Logo einer Surfschule aufgedruckt ist. Ursprünglich stammt Oka von Sumatra, einer indonesischen Insel, die nordwestlich von Bali liegt.
Bali ist eine magische Insel. Ich als Einheimischer, der in vielen Provinzen, in vielen Städten Indonesiens unterwegs war, ich weiß, Indonesien ist sehr groß, sehr riesig. Bali ist im Vergleich dazu nichts. Ich habe einen Touristen getroffen, der war im Norden von Amed in Tulumbian schnorcheln und tauchen. Und als er dann hierher zurückkam, zurück nach Kuta, erzählte er, oh mein Gott, es ist so schön. Zum Teufel damit. In meiner Heimatstadt Sumatra ist es viel schöner. Die Korallen sind viel bunter. Wenn ich in Amed schnorchel, dann frage ich mich, was will ich hier sehen? Nichts.
It's more beautiful. The coral is more colorful. When I'm snorkeling in Amed, it's like, what I want to see here? Nothing.
Es gibt also eine große Steigerung zu Bali. Andere Inseln sind noch schöner, unberührter, natürlicher. Dennoch sieht Oka ein, weshalb die Touristen nach Bali kommen. Denn Bali hat ein großes Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Inseln.
Wenn man die Schönheit der Inseln vergleicht, ist Bali ein Nichts. Aber warum Bali trotzdem eines der beliebtesten Reiseziele ist, liegt an der Kultur.
Bali bewahrt also seine Tradition und ist trotzdem offen gegenüber Touristen aus anderen Kulturen. Doch nicht nur die Art, wie die Balinesen ihre Kultur ausleben, unterscheidet sie von Jakarta, Sumatra, Lombok und den ganzen anderen Inseln. Die Besonderheit liegt woanders. Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Rund 85% sind Muslime. Dennoch ist Indonesien kein islamischer Staat. Und genau deshalb sticht Bali auch besonders unter all den Inseln hervor. Hier ist der Großteil der Bevölkerung hinduistisch geprägt, was man sonst auf keiner anderen Insel findet. Aber wie wichtig die Kultur für Bali wirklich ist und ob die Touristen vielleicht nicht doch Auswirkungen darauf haben, dazu erfahrt ihr später mehr. So lukrativ die Kultur und all die anderen Anreizpunkte für Touristen sind, die Auswirkungen für die kleine Insel durch den Massentourismus sind im Gegenzug nur begrenzt positiv. Ich spreche mit Jürgen Schmude. Bis zu seiner Emeritierung war er Professor für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung am Department für Geografie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ich führe mit Jürgen Schmude ein Telefoninterview. Er selbst war noch nicht auf Bali. Trotzdem kennt er viele vergleichbare Orte und hat schon viel über Bali gelesen. Er erläutert mir.
Ja, die wirtschaftlichen Einnahmen sind natürlich das größte Plus, das eine Destination hat, wenn der Tourismus stark ausgebildet ist. Denn der Tourismus generiert Arbeitsplätze. Tourismus generiert darüber hinaus aber auch weiter Einkommen. Und es wird natürlich auch eine Infrastruktur aufgebaut, die auch von der einheimischen Bevölkerung genutzt werden kann.
Der Massentourismus sichert den Balinesinnen und Balinesen ihren Lebensunterhalt. Große Hotels, Touristenattraktionen oder Restaurants bieten zahlreiche Arbeitsplätze und so gehen auch die Arbeitslosenquote und die Armut auf Bali zurück. Gleichzeitig erhöht sich der Lebensstandard der BalinesInnen fortlaufend. Doch der Ausbau der Infrastruktur und der Bau der vielen Hotels, Restaurants und Attraktionen hat eine Schattenseite. Die Natur leidet. Die saftig grünen Reisfelder müssen großen Betonbauten weichen. Dies schadet nicht nur der Landwirtschaft Balis, sondern zerstört auch das paradiesische Bild, für das die Insel so bekannt ist. Jürgen Schmude zählt auf, was Tourismus außerdem für so eine kleine Insel mit sich bringt. Die Auswirkungen der Probleme misst man an 6 verschiedenen Tragfähigkeitsparametern laut Schmude.
Und das geht von der physischen Tragfähigkeit, also der Frage, wie viele Touristen verträgt ein echter Strand, bis hin zur infrastrukturellen Tragfähigkeit. Das heißt, der Frage, für wie viele Touristen habe ich überhaupt eine Infrastruktur? Und dann, ganz wichtig, ist auch die kulturelle Tragfähigkeit und die soziale Tragfähigkeit.
Vor allem bei einem bestimmten Tragfähigkeitsparameter sieht Schmude ein Problem.
Da spielt es eine ganz wesentliche Rolle auch auf Bali, wie in vielen anderen Tourismusländern, dass wir eine große kulturelle Distanz zwischen den Reisenden und den Bereisten haben. Denn wir haben ja einen ganz starken Inbound-Tourismus aus Europa. Und das hat dann gerade für die kulturelle Tragfähigkeit ein ganz spezielles Problem mit sich.
Tourismus hat also immer einen Einfluss auf die Kultur. Aber natürlich auch immer auf die Natur und die Umwelt. Denn die Natur leidet unter den Millionen von Reiselustigen. Leider ist aber den Problemen durch den Tourismus auf Bali immer eines übergeordnet.
Das Wichtigste hier ist, dass Geld wie Gott ist.
Egal wie sehr also die Natur, die Kultur oder die Einheimischen leiden, Geld regiert all das. Wie sehr der Tourismus wirklich Bali schadet und wie lange die Insel den Schattenseiten des Tourismus noch standhalten kann, dazu mehr im Laufe der Sendung. Dass aber Geld über allem steht, dieser Meinung ist auch die deutsche Rockband Fury in the Slaughterhouse. Hier ihr Song Money Rules.
Dreams.
zurück zum Beginn meiner Reise. Einer meiner ersten Hotspots, an dem man eindeutig den Tourismus spürt, Kuta. Schon zu Beginn des Tourismus in den 1920er Jahren war Kuta eines der Hauptreiseziele. Hier tummeln sich heute noch die Touristen am Strand, surfen oder genießen billige Cocktails in ihren Strandliegen. Aber nicht nur die entspannte Strandatmosphäre lockt viele Touristen an, Kuta ist auch die Partymeile Nummer 1. Vor allem einer Nationalität von Reisenden ist das zu verdanken, erklärt Weltreporterin Christina Schott.
Die Entwicklung im Süden, Kuta als diese Massenprollstätte, ich sag jetzt mal, das haben die Australier geschafft, das ist der australische Ballermann. Also man kann das wirklich vergleichen mit Mallorca, glaube ich, für Australien.
Kuta ist also eine Partyregion für australische Touristen. Für die AustralierInnen ist Bali nur 3 Stunden Flugzeit entfernt, ähnlich wie für uns Deutschen Mallorca. Clubs, alkoholische Getränke und Party-Events sind außerdem weitaus billiger als in Australien. Klar, dass man hier mal kurz einen drauf machen kann. Obwohl man die Australier und Australierinnen fast ausschließlich in Kuta findet, machen sie dennoch den größten Anteil der Touristen auf Bali aus. Sie reisen nicht so viel auf der Insel rum, sondern genießen lediglich das billige Feiern. Doch dieses Partystadt-Image von Kuta ist in die Jahre gekommen. Das ist auch den Massen geschuldet, meint Jean aus Amerika.
Ich denke, einzelne Orte wurden von den Touristen heruntergewirtschaftet. Zum Beispiel Kuta, das immer unbeliebter wird wegen der vielen Touristen.
Bereits vor Corona hat Kuta seinen klassischen Party-Vibe und seine entspannte Atmosphäre an einen nahegelegenen anderen Ort verloren, Canggu. Max kommt aus Frankreich. Er war vor 7 Jahren schon einmal auf Bali.
2015 war ich nur in Kuta und Seminyak. 2015 war noch niemand in Canggu und jetzt ist jeder in Canggu nahe der Küste. Ich denke, es sind jetzt viel mehr Leute dort und es ist anders, einfach touristischer. Und in 7 Jahren wird es dort genauso sein wie hier.
Canggu ist nun das neue Kuta. Hier tummeln sich Promis, Eingewanderte und massenhaft Touris. Das kleine Küstendorf liegt nur 15 Kilometer weiter westlich von Kuta entfernt.
Der Grund, warum die Leute in Canggu leben, ist, dass es in Canggu noch viele Reisfelder gibt. Sie haben viele Reisfelder zum Besichtigen und es gibt viele Orte zum Feiern, viele Clubs und so weiter.
Vergleicht man Canggu ansonsten mit Kuta, stellt man schnell fest, Kuta hat seine besten Zeiten hinter sich gelassen. Die Hotels sind in die Jahre gekommen und auch die Strandbars und Clubs haben bessere Zeiten gesehen und sind teilweise schon älter. Canggu hingegen ist hip, fancy, einfach mehr Instagrammable. Das heißt, Canggu sieht auf Fotos einfach besser, hübscher, ansprechender aus und lässt sich leichter auf Instagram präsentieren. In Canggu reihen sich die westlichen hippen Cafés, in denen es Cappuccino mit Hafermilch und Avocadobrot mit pochiertem Ei oder Smoothie Bowls mit selbstgemachtem Granola gibt, nur so aneinander. Lillian kommt ebenfalls aus Frankreich.
Ich denke, dass Canggu wirklich für Europäer und Ausländer gebaut wurde, die an einem Ort leben wollen, wo es alles gibt, was sie auch in Europa haben.
Die Europäer lieben den Standard, den sie kennen. Und auch ich habe mir beide Orte angeschaut und kann bestätigen, hübscher ist auf jeden Fall Canggu. Trotzdem habe ich mich natürlich auch in Kuta umgeschaut, denn der Strand dort wird nach wie vor in vielen Reiseblogs beworben. Ich stelle schnell fest, im Vergleich zu den Stränden auf der kleinen Halbinsel Phuket im Süden ist hier schon deutlich mehr los. Sowohl Touristen als auch die Einheimischen, die um die Reisenden buhlen, tummeln sich hier am Strand. Aber wie fühlen sich eigentlich die Touris an so Hotspots wie am Kuta Beach? Präferieren sie einsame Plätze und sind dann enttäuscht von überrannten Orten? Nehmen die vielen Touristen oftmals die Magie von Bali weg? Ich habe nachgehakt.
Wir sind heute am Kuta Beach, einem der Strände auf Bali. Kuta ist wahrscheinlich einer der meistbesuchtesten Orte hier auf Bali. Einfach weil Kuta nur so 5 bis 10 Kilometer entfernt vom Flughafen liegt, deshalb wählen viele Touris Kuta als ersten Ort ihrer Reise aus, um erstmal anzukommen, den Strand zu genießen, in das Bali-Flair einzutauchen. Und der Strand hier ist auch wirklich sehr touristisch. Also es reihen sich hier Sonnenschirme mit Liegen aneinander, die gemietet werden können. Die Wellen sind wahnsinnig hoch hier im Meer, sind super zum Surfen. Es gibt viele Touris, die hier so ihre ersten Surfschritte machen. Es gibt sehr viele Surfschulen, die auch Unterricht anbieten. Oder man kann sich auch einfach nur so mal ein Brett zum Ausprobieren ausleihen. Auch hinten an der Strandpromenade gibt es ganz viele Souvenirstände, die sich alle aneinander reihen. Und auch wenn man einfach nur am Strand liegt und das Strandfeeling genießt, wird man eigentlich alle 2 Minuten von Balinesen und Balinesinnen angesprochen, die einem Souvenirs verkaufen möchten. Von Sonnenbrillen über Sonnenhüte über kleine Armbänder oder frische Früchte, alles dabei. Aber ist natürlich auch verständlich. Also es gibt bestimmt auch viele Touristen, die sich hier überreden lassen, das ein oder andere Souvenir dann mitzunehmen. Alles super touristisch. Und jetzt werde ich mich mal umhören, ob ich hier ein paar Touristen finde, die mir ein bisschen mehr über ihre Reise erzählen.
Es gibt viele Touristen, besonders hier in Kuta, aber generell auf ganz Bali. Bist du von ihnen genervt? Würdest du einsame Orte bevorzugen?
Es ist ein bisschen viel, wenn ich das Gefühl habe, dass man alle 5 Sekunden gefragt wird, ob man einen Motorroller braucht. Aber das ist verständlich, so verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Also nein, ich glaube nicht, dass ich einen einsamen Ort vorziehen würde. Ich mag den Trubel.
Nee, das hat mich nicht gestört. Dass viele Touristen, weil das muss man so wissen, das ist ein touristischer Ort und viele Touristen sind hier. Ja, viel Verkehr, viel Stau und so, aber ja, das gehört dazu. Ja.
Ich denke, es geht Hand in Hand. In vielen der Hotspots gibt es eine Menge Touristen, aber aus einem guten Grund, weil es wundervolle Orte sind. Normalerweise macht mir das nichts aus, aber es ist trotzdem schön, manchmal von den Touristen wegzukommen.
Wir waren einmal auf einer Bartour, also wir haben eine Wanderung gemacht und da sind wir 2 Uhr nachts losgelaufen, dachten wir sind die Einzigen, die auf diesem Vulkan wandern, 2 Stunden lang um 2 Uhr nachts, aber das war wirklich eine Völkerwanderung. Also wirklich, da waren bestimmt 700 Menschen in diesem Berg und es war echt nicht so cool. Da haben wir uns eigentlich gewünscht, dass es weniger touristisch ist. Also es hat keinen Spaß gemacht, weil einfach zu viele Touristen da waren.
Also zum einen stört es mich schon, deswegen waren wir auch am Anfang erst auf Java, wo einfach null Tourismus war. Wir waren dann echt wieder froh, auf Bali zu sein. Menschen sind hier, man trifft vielleicht auch wieder deutsche Leute. Es ist was los, weil es war komplettes Gegenteil.
Ja, es ist okay. Wir sind schließlich ja auch Touristen, also können wir andere nicht kritisieren. Ich finde nur, der Verkehr sollte viel weniger sein und es sollte auch mehr Fußgängerzonen geben.
Die Touristen stören sich wenig daran, dass an Hauptattraktionen oft alles überlaufen ist. So richtig auf der Suche nach einsamen Orten ist niemand. Die meisten haben sich schon darauf eingestellt, dass viel los sein wird und sie eben auch selbst Teil des Massentourismus sind. Es ist fast unmöglich, heute noch einen Ort ohne einen einzigen Touristen zu finden. Selbst im Norden, dem weniger besuchten Teil von Bali, stößt man trotzdem vereinzelt auf Reisende. Doch wann hat das eigentlich alles angefangen, dieser Hype um Bali? Dieser ganze Tourismus. Und wann wurde es wirklich zum Massentourismus, der sogar die Insel zu gefährden scheint? Der Beginn des Tourismus auf Bali reicht über 100 Jahre zurück bis ins vorige Jahrhundert. Bis in Zeiten, zu denen Bali noch gar nicht zu Indonesien gehörte und auch keine balinesische Regierung hatte. Denn lange Zeit war Bali unter der Herrschaft von den Europäern. Um 1800 kolonialisierten die Niederländer das heutige Indonesien und bewohnten einzelne Inseln. Im 19. Jahrhundert regierten so verschiedene lokale Könige die kleine Insel. Die Einreise für Ausländer war zu dieser Zeit mit viel Bürokratie und hohen Kosten verbunden, weshalb es nur sehr wenige Touristen gab. Erst 1910 ließen sich die ersten Niederländer schließlich auch auf Bali nieder. Ich frage Reisejournalistin Christina Schott, warum Bali erst über 100 Jahre nach den anderen indonesischen Inseln kolonialisiert wurde.
Weil es da keine Bodenschätze gibt, waren sie unwichtig. Das war dann Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die Holländer gemeint haben, sie müssen jetzt mal die Landkarte vervollständigen und die weißen Flecken quasi noch füllen und sind deswegen da rein. Also von daher hat Bali sehr, sehr lange seine eigene Kultur und Tradition bewahren können, ohne sich da irgendwie groß zu unterwerfen.
Kaum war Bali unter der niederländischen Herrschaft, breiteten sich die westlichen Kolonialisten aus und ebneten den Weg für die ersten Touristen. Zu dieser Zeit gab es jedoch nur wenige Fremdenzimmer. 1927 wurde somit das berühmteste Hotel Balis, das sogenannte Bali Hotel, in der heutigen Hauptstadt Denpasar erbaut. Hier übernachteten schon Berühmtheiten wie die Queen Elizabeth oder Mahatma Gandhi. Einer der ersten Reisenden, die Ende der 1920er Jahre Bali betraten und lieben lernten, der Maler Walter Spies, der Assistent des Stummfilmregisseurs Friedrich Murnau.
Walter Spies ist ein deutscher, ich sag mal, Allround-Künstler, der ist ausgewandert, kam schon aus einer Diplomaten- und Künstlerfamilie und ist nach Holland aus reiner Neugier eigentlich und fand dann die Kolonialgesellschaft da ziemlich abstoßend, ist dann der Kapellmeister des Sultans von Jogja geworden, war ein begnadeter Musiker, ist dann nach Bali weitergewandert und hat dann sehr bohemian gewohnt und hat so die VIPs der Welt empfangen. Ich glaube, Charlie Chaplin fing es an und so in die Richtung. Die haben dann alle da bei ihm gewohnt und haben sich Bali angeguckt.
Walter Spies hat den Beginn des Tourismus auf Bali mitgeprägt. Nachdem er von Java auf Bali gereist ist, hat er in Ubud eine Künstlerorganisation zur Unterstützung indonesischer Künstler gegründet und wurde so zum Mittelpunkt internationaler Persönlichkeiten. Zu dieser Zeit bildete sich auch das heute noch verbreitete Image Paradies Bali. Zahlreiche Gemälde, Filme, Werbeposter und Bücher über Bali entstehen zu dieser Zeit und machen Bali weltweit als Paradies bekannt. Dieses Paradies lockte immer mehr Touristen an, sodass 10 Jahre später in den 1930er, 40er Jahren die Zahl der Touristen von 100 auf 250 pro Monat stieg. Mit der Eröffnung des Flughafens 1931 war dann auch der Weg für international Reisende geebnet. Die Niederländer erkannten den Touristenzuwachs und gaben sich Mühe, Bali in ein gutes Licht zu rücken und als Luxusreiseziel zu bewerben. Sie warben auf Plakaten und Flyern mit saftigen Reisfeldern, geheimnisvollen Tempeln und leicht bis gar nicht bekleideten Balinesinnen. Vor allem westliche Reiseveranstalter versuchten, Touristen mit den nackten Frauen zu locken, weshalb sich die Balinesinnen schnell zu verhüllen begannen. Von 1940 an erreichte der Tourismus auf Bali für die nächsten 20 Jahre einen Tiefpunkt. Japan besetzte während des Zweiten Weltkrieges die damals sogenannten niederländisch-ostindischen Inseln. Zu denen gehörte auch Bali. Über 4 Millionen Indonesier starben währenddessen an Hunger und Zwangsarbeit. Nach dem Sieg der Alliierten verließen die Japaner die besetzten Inseln. Daraufhin setzte Bali alles daran, die Niederländer fernzuhalten. Mit Erfolg. 1945 erreichte Indonesien seine Unabhängigkeit und auch Bali wurde ein Teil davon. Die niederländisch-ostindischen Inseln gab es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Zwar waren Indonesier damals laut Schott eines der ersten Völker, die sich von ihren Kolonialherren losgelöst hatten, aber dennoch spüre man auch heute noch deutlich, dass die Niederländer ihre Spuren hinterlassen haben.
Das sieht man an der Sprache, das sieht man am Essen, das sieht man natürlich auch an den wirtschaftlichen Beziehungen. Da kann man sich nicht komplett von lösen. Da kommt auch immer noch im Sozialen so eine Art positiver Rassismus her, dass alles, was weiß ist, ist irgendwie klüger, besser, reicher. Es ist wenig Zorn vorhanden. Also man wundert sich manchmal, wie freundlich die Indonesier den Europäern entgegenkommen, nach dem, was die da alles so angestellt haben. Also es ist zum Beispiel das Schönheitsideal, ist immer noch weiße Haut. Also es ist schwierig aus den Köpfen zu bekommen, wie in allen anderen Staaten auch, die mit sowas zu tun hatten.
Nachdem Bali also seine Unabhängigkeit erkämpft hatte, begann ab 1963 der Tourismus wieder zu blühen. Sukarno, der erste Präsident Indonesiens, beschloss, Bali international bekannt zu machen. So entstand das erste und einzige Hochhaushotel in Sanur, das Bali Beach Hotel. Am 1. August 1969 wurde schließlich der internationale Flughafen Ngurah Rai Airport in Kuta eingeweiht, der extra ausgebaut wurde. Dem Massentourismus stand somit nichts mehr im Wege. In den 1970er Jahren wuchs der Tourismus schließlich so extrem an, dass er die Landwirtschaft als wirtschaftliche Einnahmequelle Nummer 1 ablöste. Vor allem die Kultur war ein starker Touristenmagnet und die balinesische Regierung setzte alles daran, sie als Haupttouristenattraktion zu vermarkten. Gleichzeitig wandelte sich auch die Art des Tourismus. Das klassische Hippie-Image von Bali entstand. Die Touristen übernachteten in den 70ern nicht mehr im bekannten Bali Beach Hotel, sondern wohnten bei einheimischen balinesischen Familien, aßen in typischen Warungs, balinesischen Restaurants und an lokalen Essensständen. Junge westliche Hippies stellten den Großteil der Touristen dar, die dem authentischen Leben auf Bali so nahe kommen wollten wie nur möglich. Die Hippies machten Bali weltberühmt. Noch heute ist die von den Hippies geprägte, entspannte, alternative Atmosphäre auf Bali zu spüren. Doch die Blüte des Tourismus und der dauerhafte Anstieg der Touristen sollte nicht länger andauern. 1999 kam es auf Bali zu politischen Unruhen auf den Straßen. Die EinwohnerInnen waren unzufrieden mit dem Wahlergebnis der zweiten demokratischen Präsidentschaftswahl. Rebellen zündeten Autos und Häuser an und protestierten auf den Straßen. Die Bilder gingen um die ganze Welt und schreckten die Reisenden ab. Als sich die Proteste endlich wieder beruhigt hatten und sich der Tourismus langsam erholte, der nächste Schock. 2002 verursachte eine radikal-islamistische Gruppe Bombenanschläge in zwei Diskotheken im berühmten Standort Kuta. Über 200 Menschen, größtenteils Touristen, kamen dabei ums Leben. Zahlreiche Reisende stornierten ihre Buchungen, Hotels mussten schließen, neue Bauprojekte wurden gestoppt. Als 3 Jahre später erneut bei einem Selbstmordattentat 26 Menschen starben, erweiterte sich die Zahl der Geisterhotels. Nur sehr zögerlich kamen die Touristen nach und nach wieder nach Bali. Bis zu den 2010er Jahren hatte sich der Tourismus langsam wieder eingependelt. Trotzdem standen zahlreiche Hotels nach wie vor leer. Der Grund? Der Trend entwickelte sich von Hotels hin zu Privatvillen mit eigenem Pool. Genau dieser Luxus lockte weiterhin massenweise Touristen. Die Zahl in den letzten 10 Jahren ist um 4 Millionen angestiegen. Diesem Anstieg versetzte 2018 ein starkes Erdbeben auf Lombok, der Nachbarinsel von Bali, wieder einen Dämpfer. 142 Menschen fanden den Tod, Hunderte wurden auch auf Bali verletzt. Die Touristen waren erneut abgeschreckt. Doch auch wie die Male zuvor kamen die Touristen wieder zurück und knackten 2019 mit über 6 Millionen den bisherigen Touristenrekord. Blickt man auf die vergangenen 100 Jahre Tourismus auf Bali, lässt sich ein ständiges Auf und Ab erkennen. Touristen stürmten die Insel, Touristen blieben aus, Geisterhotels entstanden. Vor allem ab den 1970er Jahren stellten jedoch diese Einbrüche des Tourismus ein großes Problem für die Wirtschaft dar. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Bali wirtschaftlich mehr vom Tourismus als von der Landwirtschaft abhängig wurde, waren die Insel und die Bevölkerung vulnerabler als je zuvor. Diese wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus kann gefährlich sein, wie die vergangenen Jahrzehnte gezeigt haben. Auch David Shaw sieht diese Abhängigkeit kritisch. Er ist vor 12 Jahren von England nach Bali ausgewandert und hat gemeinsam mit seiner Frau eine eigene Tauchschule in Amit, einem ruhigen Küstenort an der Ostküste Balis. Auch ich mache einen Tageskurs in seiner Tauchschule und unterhalte mich am Ende des Tages mit ihm. Wir setzen uns auf eine Holzbank vor dem Büro. Ein paar Meter weiter füllen seine balinesischen Angestellten die leeren Gasflaschen für den nächsten Tauchgang wieder auf. David trägt ein dunkelblaues T-Shirt und hellbraune Shorts. Er hat stark gelockte dunkelbraune Haare, die er zu einem Zopf zusammengebunden hat, und ist schlank und groß gewachsen. David erzählt, Tourismus sei ein sehr anfälliger Wirtschaftszweig, weil...
Es gibt immer irgendein Ereignis, auch Corona zuvor oder auch 9/11. Das ist alles sehr schmerzhaft für den Tourismus und auch für die gesamte Reisebranche. Es ist also nicht wie im Maschinenbau oder beim Bau von Autos oder Waschmaschinen. Tourismus ist verletzlich. Er schafft Einkommen.
Auf genau dieses Einkommen durch den Tourismus ist mittlerweile fast die gesamte Bevölkerung direkt oder indirekt angewiesen. 89% der Wirtschaft hängen auf Bali vom Tourismus ab. Die Einnahmen durch die Landwirtschaft schrumpfen immer weiter, weil immer mehr Arbeiter in den Tourismussektor abwandern. Zudem müssen immer mehr landwirtschaftliche Flächen, vor allem Touristenunterkünften, weichen. Es gibt auf Bali somit kein zweites wirtschaftliches sicheres Standbein, das die Bevölkerung während einer Krise schützen könnte. Selbst die BalinesInnen, die noch in der Landwirtschaft arbeiten, verkaufen einen Teil ihrer Produkte an die Touristen und sind somit auch indirekt vom Tourismus abhängig. Doch dass der Tourismus den Einheimischen genügend Geld einbringt, zeigt sich in der Bevölkerung. Christina Schott erläutert mir das im Online-Interview wie folgt.
Die meisten Balinesen sind nicht furchtbar arm. Viele, die sind jetzt nicht reich in unserer Vorstellung, aber im Verhältnis zum Beispiel zu Sumbawa, Flores oder was sonst was ist, geht es den Balinesen ziemlich gut. Also nach der Corona-Pandemie würde ich das jetzt vielleicht nicht mehr so sagen. Da haben sehr viele sehr gelitten, weil Vorausdenken jetzt nicht unbedingt eine indonesische Eigenschaft ist. Also es gibt nicht alle haben das angelegt, das Geld, und sind dann wirklich so auf dem Zahnfleisch gegangen am Ende. Aber grundsätzlich ist der Lebensstandard in Bali sehr viel höher als in anderen Inseln.
Bali profitiert im Vergleich zu allen anderen indonesischen Inseln weitaus mehr vom Tourismus. Die vielen Arbeitsplätze in der Tourismusbranche nehmen die Einheimischen dankend an. Jedoch ist Bali trotz guten Einnahmen durch den Tourismus ein Entwicklungsland. Dort herrschen oft weniger Regeln in der Politik. Deshalb frage ich mich, fließt wirklich das gesamte Geld, das die Bevölkerung einnimmt, in deren Taschen? Oder sackt hier die Regierung den Großteil davon ein?
Natürlich müssen die Steuern ableiten. Das ist genau aufgeteilt wie bei uns auch. Dass es Korruption gibt, braucht man, glaube ich, auch nicht diskutieren. Wobei auch unter der jetzigen Regierung sehr viel digitalisiert wurde, sodass ein bestimmter Teil der Korruption nicht mehr so einfach vonstatten geht. Natürlich, also wer Lokalpolitiker, die in einer guten Position sitzen, werden schon mehr abbekommen als der durchschnittliche Hostelbetreiber oder was weiß ich hier, Taxichauffeur. Wenn nicht gerade Corona oder sowas ist, dort sich ein gutes mittleres Einkommen zu
verdienen und zumindest zur unteren Mittelschicht zu gehören.
Wirtschaftlich gesehen ist der Massentourismus auf Bali also nur positiv, sowohl für die Regierung als auch für die Einheimischen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es jedoch nicht so sicher, sich nur auf den Tourismus zu fixieren. Jürgen Schmude erklärt, das Problem sei,
dass der Tourismus ja generell, und das gilt nicht nur für Bali, im sogenannten Niedriglohnsektor angesiedelt ist. Zudem haben wir Crowding-out-Effekte, also sogenannte Verdrängungseffekte. Das heißt, aus der Landwirtschaft beispielsweise wandern viele Arbeitskräfte ab in den Tourismus, weil dieser Wirtschaftszweig vermeintlich attraktiver ist. Also einmal, was durch die physische Belastung der Arbeitnehmer angeht, also die Arbeitsplätze gelten als leichter, aber auch was die Bezahlung angeht.
Sich von der Landwirtschaft abzuwenden, ist tatsächlich nicht immer so schlau. Denn laut Schmude ist im Tourismus ebenfalls nicht viel Geld zu holen. Zwar bleibe bei den Balinesinnen und Balinesen ein Teil der Einnahmen hängen und die Regierung stecke nicht alles in die eigene Tasche, trotzdem fließe aber ein Teil des Geldes tatsächlich woanders hin, nämlich ins Ausland. Denn vor allem in Entwicklungsländern entstehen oft sogenannte Sickereffekte, durch die ein großer Teil der Einnahmen irgendwo im westlichen Ausland wieder auftaucht.
Also denken wir beispielsweise an die Versorgung der Touristen in den Beherbergungsbetrieben. Dort werden natürlich nicht nur landesübliche Produkte angeboten, sondern zum Beispiel bayerisches Bier, deutsches Brot, bis hin zur Ausstattung der Betriebe, wenn sie ans Mobiliar denken. Für all das versickert natürlich ein Teil der Einnahmen.
Um die Nachfrage der Touristen zu decken, müssen die BalinesInnen einen großen Teil an Lebensmitteln, Möbeln, Kleidung, Kosmetikartikeln und viele mehr aus dem Ausland einkaufen. Denn oft sind diese Produkte nicht vor Ort erhältlich. Vor allem in Entwicklungsländern, die sich wirtschaftlich nur auf einen Bereich konzentrieren und wenig andere Standbeine haben, ist somit die Sickerrate sehr hoch und viel Geld fließt ins Ausland. Dass Balis Wirtschaft nur vom Tourismus abhängt, ist allzu gefährlich. Durch die vielen internationalen Touristen steigt auch die Nachfrage nach unterschiedlichen Produkten aus aller Welt. Je nachdem, wie viele Produkte die kleine Insel daher extra für den Tourismus aus dem Ausland bestellt, um die Ansprüche der Touristen zu erfüllen, umso abhängiger ist Bali auch von anderen Ländern. Gleichzeitig bleibt dadurch weniger Geld für die Einheimischen übrig. Wie schädlich es wirklich sein kann, nur vom Tourismus abhängig zu sein, das hat vor allem zuletzt auch Corona gezeigt.
Es sind immer noch weniger Touristen als vor Corona.
Ich hoffe, dass Corona vorbei ist und dass die Leute glücklich sind, keine Angst mehr haben und nicht mehr gestresst sind.
Es war eine sehr schlimme Situation für mich. Ich denke für alle Menschen auf Bali, weil die ganze Wirtschaft hier vom Tourismus abhängt.
6 Millionen Touristen besuchten Bali allein im Jahr 2019. Doch dann kam 2020 wie für alle Touristendestinationen weltweit der Cut. Corona legte jeglichen Reiseverkehr lahm. Bali war für 2 Jahre komplett für Touristen gesperrt. Lediglich IndonesierInnen von den umliegenden Inseln durften im Sommer 2021 einreisen. So waren es im Juni 2020 ganze 32 Touristen, die trotz Einreisestopp nach Bali kamen. Ein Jahr zuvor hingegen waren es im gleichen Monat noch 600.000. Erst im Jahr 2022 durften schließlich auch wieder international Reisende die kleine Insel betreten. Die Einheimischen waren unendlich dankbar und glücklich.
Ich bin sehr glücklich, dass die Touristen wieder kommen können. Wenn sie nicht kommen, verdiene ich natürlich auch kein Geld. Ich bin Surflehrer.
Wir leben auf Bali vom Tourismus. Ohne Tourismus sind wir hier nichts. Vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid.
Ich höre die Erleichterung und die Glücklichkeit in all meinen Gesprächen mit den Einheimischen. Sie sind einfach dankbar, wieder arbeiten zu können, wieder Geld zum Leben zu haben. Es ist offensichtlich, wie hart die Zeit ohne Touristen für die Bevölkerung gewesen sein muss.
Can't
Ich bin sehr glücklich. Ich kann jetzt einen Monat voll arbeiten und habe Geld, sodass ich meinem Sohn Essen kaufen kann.
Living in a Ghost Town von den Rolling Stones. Der Song, den die britische Rockband im März 2020 herausbrachte, spielt auf die Ausgangsbeschränkungen während der Covid-19-Pandemie an, denn dadurch wurden viele Städte zu Geisterstädten. Vor allem Regionen, die vor Corona nur so vor Touristen gewimmelt haben, waren zu Zeiten der Pandemie wie ausgestorben. So auch Kuta, der ehemalige Party-Hotspot der Insel, um den es vorhin schon ging. Hier gibt es neben Party aber noch einen anderen Anreizpunkt für viele Touristen. Perfekte Wellen zum Surfen. So haben auch Hannes und ich unser Glück versucht und 2 Tage einen Surfkurs genommen. Up to You heißt die Surfschule, für die wir uns entschieden haben. Paul Hamilton ist der Besitzer. Mit ihm unterhalte ich mich nach unserer 2. Surfstunde. Wir stehen unter einem roten Sonnenschirm am Sandstrand und schützen uns vor der knallenden Mittagssonne. Paul trägt eine blaue Schildmütze, ein schwarzes Neoprenlangarm-Shirt und dunkelblaue Badeshorts. Er ist ca. 1,70 groß und lacht viel. Paul kommt ursprünglich aus Australien, wo er als Ingenieur gearbeitet hat. Irgendwann wollte er eine kleine Pause und hatte das Bedürfnis nach Abwechslung. Er reiste für 6 Monate nach Bali, um einfach mal abzuschalten. Währenddessen hatte er die Idee, eine Surfschule aufzumachen und setzte seine Idee in die Realität um. Die Entscheidung, wirklich auszuwandern, hat er nie getroffen. Es ist mehr oder weniger einfach passiert. Nun hat er schon seit über 13 Jahren seine Surfschule. Ob er aber wirklich für immer auf Bali bleibt, kann er mir nicht beantworten. Für ihn ist Bali mittlerweile zu Hause. Sein Herz hängt jedoch immer noch an Down Under. Familie hat er sowohl auf Bali als auch in Australien. Kinder und Frau zu ernähren mit einer Surfschule ohne Touristen als Kunden war jedoch während Corona nicht einfach. Paul erzählt mir, wie hart die Pandemie wirklich für alle auf Bali war.
Bali war während der Pandemie 2 Jahre lang geschlossen. Was habt ihr während dieser Zeit gemacht? Wir haben immer noch unterrichtet, aber es war viel ruhiger. Wir hatten überhaupt keine internationalen Kunden. Wir haben uns auf den heimischen Markt konzentriert. In den letzten 2,5 Jahren haben wir also immer noch Geschäfte gemacht. Nicht mehr viel, aber genug. Und wir alle haben es irgendwie vermisst, weil es sehr ruhig war. Die Leute haben sich hier in Indonesien gegenseitig sehr geholfen, weil wir von der Regierung überhaupt keine Hilfe bekommen haben. Es war wirklich eine harte Zeit für viele Menschen hier, weil niemand Geld hatte. Aber man hat gesehen, dass alle zusammengekommen sind und sich umeinander gekümmert haben. Das war wirklich schön.
Was taten die Leute stattdessen? Haben sie sich alternative Jobs gesucht?
Ich glaube, viele von ihnen sind in die Landwirtschaft gegangen, weil das Hotelgewerbe völlig zusammengebrochen ist. Einige fanden Jobs als freiberufliche Schriftsteller oder Übersetzer. Einige pflückten einfach Kokosnüsse. Aber vor allem halfen sie sich gegenseitig. Wenn zum Beispiel ein Freund etwas zu essen brauchte, hat man ihm etwas gegeben. Und dieser Freund gab dann einem anderen etwas zu essen. Es ging also hauptsächlich darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Aber in Bezug auf das, was die Leute in dieser Zeit beruflich gemacht haben, nicht wirklich viel. Weil 98% des Tourismus von der Tourismusindustrie geprägt ist.
Während der Corona-Krise, gab es auch Dinge, die du genießen konntest?
Es war einfach magisch. Es war wirklich sehr angenehm, auf Bali zu leben, ohne den Stress, alles organisieren zu müssen, wie wir es im Moment tun. Es ist extrem viel los. Als wir nur mit den Indonesiern als Kunden zu tun hatten, war es einfacher, alles zu organisieren und zu managen, weil das eben nur eine Kultur war. Jetzt haben wir es wieder mit allen möglichen Kulturen zu tun. Man muss unterschiedlich mit verschiedenen Leuten und Kulturen umgehen. Aber wir vermissen die Pandemie auch deshalb, weil es eine sehr schöne Zeit war. Man hatte mehr Zeit für sich selbst und die Familie, Zeit zum Entspannen und zum Sachen erledigen.
Du meintest, es ist manchmal sehr stressig wegen den verschiedenen Kulturen und den vielen Touristen, die jetzt auch wieder hier sind.
Vor allem die westliche Kultur hat einen großen Einfluss auf die Insel. Welchen denn?
On the island, because of the many Western tourists.
Oh, a massive impact that when the pandemic hit.
Einen massiven Einfluss. Als die Pandemie am 26. März 2020 ausbrach, ist die ganze Insel einfach zusammengebrochen, weil es kein Geld mehr gab, da alle Reisen nach Bali verboten wurden. Ich glaube, etwa 200.000 Menschen haben an diesem Tag ihre Arbeit verloren. Das Problem mit Bali ist, dass es zu sehr vom Tourismus abhängt. Und als die Pandemie ausbrach, wurde die Insel völlig zerstört.
Arbeitslos von dem einen auf den anderen Tag. Diese 200.000 Menschen waren im März 2020 nur der Beginn einer riesigen Arbeitslosigkeits- und Armutswelle. Rund 90% der balinesischen Bevölkerung verloren während der Pandemie ihre Arbeit. Corona zeigte die Nachteile davon, dass niemand mehr in der Landwirtschaft und jeder nur noch im Tourismus arbeiten will. Doch ohne Arbeit kein Geld. Wie Paul auch schon erwähnte, suchten sich einige Balinesinnen und Balinesen gezwungenermaßen alternative Jobs.
Ich bin zurück nach Lombok gegangen und habe versucht, dort einen Job zu finden. Zum Beispiel auf dem Bau. Und jetzt bin ich wieder zurückgekommen.
Nein, ich habe nur mit meinem Bruder gefischt. Ich habe ein bisschen Fische gefangen, um mich zu ernähren. Das war aber nur eine Woche Arbeit. Es gab nichts zu tun.
Während Corona suchten wir andere Jobs. Wir haben ein bisschen auf dem Reisfeld gearbeitet, Chilis angepflanzt und so Sachen.
Das war aber nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Viele warteten auch einfach ab, bis Corona vorbei war. Andere hatten auch einfach keinen Erfolg und konnten keinen alternativen Job ergattern. Finanzielle Unterstützung von der Regierung gab es ebenfalls nur sehr wenig, bis keine. Die 2 Jahre Corona sahen insgesamt sehr düster für die Balinesinnen und Balinesen aus. Dennoch vielleicht ein kleiner positiver Aspekt der Pandemie: Die Einheimischen hatten seit langer Zeit die Insel ganz für sich. Sie hatten Platz. Platz an den Stränden, Platz in den Restaurants, Platz auf den Straßen. Konnten sie das vielleicht ein bisschen genießen, die sonst überlaufene Insel einmal nur für sich zu haben? Oka berichtet.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich bin sehr glücklich, weil nicht so viele Leute, das heißt weniger Verkehr. Aber es ist eben schlecht, weil ich dann kein Geld verdienen kann.
Weniger Touristen, die chaotisch mit ihren gemieteten Rollern die Straßen überfüllten. Ein kleiner Vorteil von Corona. Ansonsten konnten viele BalinesInnen der Lehre wenig abgewinnen. Für alle stand nur die finanzielle Not im Vordergrund. Manche empfanden die Lehre sogar schon als beängstigend.
Ich mochte es hier während Corona nicht. Diese Gegend war wie eine Geisterstadt. So richtig ruhig, niemand da, überhaupt keine Vibes. Und diesen Zustand mag ich nicht. Jetzt fangen die Leute wieder an zu lächeln, bekommen ihre Jobs zurück und fangen wieder an zu leben. Deshalb liebe ich es, dass die Touristen wiederkommen und uns besuchen.
That's why I love the positive vibe that the tourists will come again and visit us.
Ayo hat den touristischen Trubel lieben gelernt. Sie arbeitet in Kuta im Hotel ihrer Eltern. In den 2 Jahren Corona war das Hotel verlassen und Kuta eine Geisterstadt. Ayo fand das furchtbar. Umso froher ist sie, dass nun endlich wieder mehr Trubel auf Balis Straßen herrscht. Die Touristenzahlen von vor Corona sind aber lange noch nicht wieder erreicht. Meine Wahrnehmung während meines Aufenthalts, dass es weniger Touristen sind, als ich erwartet hatte, bestätigt sich. Zwar freuten sich die BalinesInnen im März 2022, die Touristen wieder begrüßen zu dürfen, so richtig gestartet hat der Tourismus aber erst langsam ab Juli. Immer noch merkt man, dass Corona ein großes Loch in den Tourismus gerissen hat. Sophie lebt seit 4 Jahren in Amed. Sie ist für ihre große Liebe ausgewandert. Ihr kleines Beach-Resort hat sie mit ihrem Mann Vajan kurz vor Corona eröffnet. Sophie ist circa Ende 30, hat lockige, hellblonde Haare, die sie zu einem Dutt zusammengebunden hat und hat große Tattoos auf den Armen. Sie ist sehr groß für eine Frau und trägt ein lockeres, graues Tanktop und weite Shorts. Sie sagt, seit Corona hat sich der Fremdenverkehr stark verändert.
Vor dem Covid war der Tourismus extrem am Laufen, aber auch weniger als vor 5 oder 6 Jahren, weil es war ja die Agung-Eruption, der Vulkan, dann die starken Erdbeben in Lombok. Das war dann eine Steigerung noch, diesen Covid. Und jetzt sind halt die Preise nochmals tiefer als vorher. Die Preise sind gesunken. Und der Tourismus ist noch nicht zurück wie vorher. Wir sind vielleicht bei 50-60% des Umsatzes.
Der Konkurrenzkampf um die wenigen Touristen ist hoch. Immer noch halten die Corona-Einreisebeschränkungen viele Touristen davon ab, nach Bali zu reisen. Zwar reichen im Sommer 2022 zur Einreise 2 Corona-Impfungen, ohne in Quarantäne zu müssen, Aber zu dieser Zeit ist in vielen Ländern die Ausreise und Wiedereinreise nach einem Auslandsaufenthalt immer noch kompliziert. Auf Bali fällt dadurch die zweitstärkste Reisegruppe weg, China. Nun haben die Europäer die Chinesen abgelöst. Doch auch die Europäer sind nach wie vor schwächer vertreten als vor Corona. Schuld daran sind aber nicht die Ein- und Ausreiseregeln, der Grund liegt woanders, erklärt mir Gadi. Erst Schmuckverkäufer aus Lovina, einem weniger touristischen Küstenort im Norden. Gadi treffe ich dort am Strand. Der Balinese trägt ein orangenes T-Shirt und eine schwarze Bauchtasche, in der er seinen Schmuck hat. Er selbst trägt ebenfalls eine seiner Ketten mit einem weißen Muschelanhänger.
Ich habe von vielen meiner Freunde in Europa gehört, dass der Preis aktuell für das Ticket fast das Doppelte kostet. Die Leute überlegen sich jetzt zweimal, ob sie nach Bali fliegen wollen, weil sie oft auch noch die Impfung und alles weitere bezahlen müssen.
Die erhöhten Flugpreise halten nach wie vor viele Europäer davon ab, Bali zu bereisen. Zwar sind die Preise vor Ort aus unserer Sicht immer noch billig, aber viele können sich die Reise dorthin nicht leisten. Die Inflationskrise zeigt sich aber nicht nur in den Flugpreisen, auch vor Ort spüren die BalinesInnen die Inflation in Europa. Das Reiseverhalten der Europäer hat sich im Vergleich zu vor Corona verändert, erklärt Mesuja.
Die Art und Weise, wie die Touristen hier ihren Urlaub verbringen, ist anders. Sie versuchen ihr Geld besser einzuteilen, weil die Wirtschaft aktuell nicht so stabil ist. Und sie geben nicht so viel aus wie vor der Pandemie. Sie kaufen nur das, was sie wirklich brauchen.
Die Touristen konsumieren also weniger als zuvor, gönnen sich weniger, gehen vielleicht lieber billiger essen als in die teuren Restaurants, erkunden Bali lieber selbst, als sich Tourguides und Tagesausflüge zu buchen, übernachten lieber in billigen Hostels und Guesthouses als in teuren Privatvillen oder Hotels. Vor allem junge Leute haben weniger Geld und sind aktuell von der Inflationskrise betroffen. Wenn sie sich trotzdem den teuren Flug leisten können, reisen sie vor Ort auf ein Minimum begrenzt. Darunter leidet auch die einheimische Bevölkerung, die dadurch weniger Einnahmen hat.
Also die Lektion, die wir sicherlich haben lernen müssen aus der Pandemie, ist, dass der Tourismus ein sehr vulnerabler Wirtschaftsbereich ist. In den letzten 20 Jahren war der Tourismus global gesehen und in den meisten Ländern einfach eine Erfolgsgeschichte und kannte nur eine Richtung, nämlich Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten 2 Jahren gelernt. Wir müssen Vorsorge treffen für die Situation, dass wir durch externe Schocks der Tourismus durchaus verwundbar und bedroht ist. Und da ist Bali gefordert, sich Gedanken zu machen, wie man diese Verwundbarkeit reduzieren kann.
Auf Bali sollte sich bald etwas ändern. Aber nicht nur in Hinsicht auf die wirtschaftliche Abhängigkeit. Denn der Tourismus bringt nicht nur Unsicherheit für die Wirtschaft, sondern noch jede Menge andere Probleme mit sich, nicht nur unsichere Einnahmen. Mehr zu den Gefahren durch den Massentourismus hört ihr im nächsten Teil der Sendereihe Paradies Bali – Zerstört der Massentourismus die Insel? Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich von euch. An den Reglern saß Christian Schubert. Ulrich Hägele hatte die Redaktion. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf der Homepage der UB. Wenn ihr außerdem mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Lea Jansky. Vielen Dank fürs Zuhören. Der zweite Teil folgt demnächst. Tschüss und hoffentlich bis zur Fortsetzung.